Gottes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Das steht in 1. Korinther 15, 55. Und das lehrt uns aber auch, dass der Feind so helle gar nicht sein kann. Er ist eben nur ein gefallener Engel, das vergessen wir meistens. Ein Engel ist nicht allgegenwärtig und schon gar nicht allmächtig. Ne, wenn ich dies höre, schleicht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn der allmächtig wäre oder allgegenwärtig, braucht er ja nicht umherzuschleichen. Dann würde er auch wissen, wen er verschlingen kann. Er muss ja suchen. Und da spreche ich gern mit Paulus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus in mir macht mich mächtig. Der in mir ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Ja, dieses eine Gebot, das konnten die Menschen nicht halten. Esst nicht von diesem Baum. Und dann nach dem Auszug aus Ägypten gab Gott den Menschen 10 Gebote. Es sind vollkommen gute Gebote. Wenn der Mensch danach leben würde, da wäre eigentlich alles in Ordnung. Dazu gab Gott den Menschen auch Rechtsordnungen, wonach sie ihr Leben führen sollten. Aber wir wissen ja, was daraus wurde. Auch diese hielten sie nicht, und so kam es dazu, dass sie aus dem Lande vertrieben wurden. Trotzdem steht die Frage im Raum, warum das Gesetz? Und die Antwort, die lesen wir in Römer 7,7. Da heißt es, was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz, denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das steht in 2. Mose 20,17. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Man konnte also ruhig das Gesetz halten, dadurch wurde aber die Sünde nicht weggenommen. Wir fehlen alle mannigfaltig und auch David sagt: O Gott, vergib mir die verborgenen Sünden. Psalm 19, 13. Das Gesetz war, was unsere Gerechtigkeit angeht, demnach nicht vollkommen. Und doch heißt es in Römer 3,31, wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Sondern wir richten das Gesetz auf. Jesus hat doch das auch gesagt. Es wird nicht ein i-Tüpfelchen des Gesetzes fallen, bis es alles erfüllt ist. Und er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Der neue Bund ist demnach die Erfüllung bzw. die Bestätigung des Gesetzes. Das Gesetz ist unvollkommen im Blick auf unsere Errettung. Es ist aber nicht unvollkommen im Buchstaben, weil sonst hätte ja Gott noch mehr aufschreiben lassen. Und so sagt ja Jesus, wie ich eben schon gesagt habe, in beziehungsweise Matthäus 5, 17, 18 steht das: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen das kleinste, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Also so sagt, steht es ja auch drin, mein Wort wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird erfüllen, wozu es gesandt ist. Aber es ist nicht unvollkommen in dem, was dabei herauskommt, gewissermaßen wegen der Schwachheit des Fleisches. Es liegt also weniger am Gesetz, sondern am Fleisch. Es gab nur einen einzigen, der ohne Sünde war, und das war unser Jesus Christus selber. So steht es in Hebräer 4,15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit Leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Gott will Götter neben sich haben, die dem Wesen nach sind wie wie er. Die verstehen können, warum er tut, was er tut, und dass, was er tut, gut ist. Vollkommen und gerecht. Gott will solche neben sich haben, die ihn als Gott voll anerkennen und sich ihm in Dankbarkeit voll unterordnen. Gott dem Herrscher, der niemand etwas Böses will, der selbst vollkommen gut ist, zu dienen in dem Bewusstsein, dass er Gott der Herr ist und wir seine Geschöpfe. Wir sollen ihm in allem ebenbürtig sein, außer dass er eben Gott über allem ist. Wir wissen, dass Gott ein sprechender Gott ist. Wenn Gott spricht, werden Dinge geschaffen. Gott spricht nicht einfach so wie unser einer, sondern was Gott spricht, geschieht. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und er spricht zu uns, geht hin und sprecht. So sagte Jesus auch einmal zu den Pharisäern, steht nicht geschrieben, ihr seid Götter? Und so steht es in Johannes 10, 34, wo Jesus aus dem Psalm 82 den Vers 6 zitiert. Und in Offenbarung 3, 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Der Unterschied zwischen Saulus und den Pharisäern, der war meines Erachtens nach der, dass der Paulus sein Verfolgungswahn gegenüber den Christen gewissermaßen echt war. Er verfolgte die Gemeinde, weil das seinem Glauben gemäß das Richtige war. Die Christen beteten einen Menschen an. Das steht in Matthäus 14, 33, Johannes 9, 38, Lukas 24, 52 und so weiter. Sie hielten diesen Menschen, Jesus Christus, für das Zentrum des Universums. Wenn sie einfach nur einen Menschen für einen beliebigen Gott gehalten hätten, wäre das noch nicht mal was Besonderes gewesen, denn das taten ja die Römer auch. Da war der Kaiser ihr Gott, neben zig anderen Göttern. Sekten hatten die Juden damals auch schon. Die einen glaubten an die Auferstehung, die anderen nicht. In den Geboten heißt es, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und hier war es aber kein toter Stein oder ein gemaltes Bild, sondern ein lebendiger Mensch. Lebendig, lebendig, du bist auferstanden. Lebendig, lebendig, du bist auferstanden. Halleluja. Der von sich behauptete, Gottes Sohn zu sein. Und dies nicht im Sinne eines zweiten Gottes, sondern in dem Sinn, dass Jesus, dieser Menschensohn, Gott selbst in menschlicher Gestalt war. Beziehungsweise ist. Er sagte doch zu Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Wir sehen also in den Augen von Jesus direkt die Augen des Vaters. Und so ist er auch der Weg zum Vater. Gott selbst offenbart sich in dem Menschen Jesus Christus aus Fleisch und Blut. Und das war zu viel für solche, die nur ein religiöses Verständnis hatten, so wie Paulus. Die Menschen glaubten nicht nur, dass Jesus der Messias ist, sondern der El Shaddai der Israeliten. El Shaddai, das heißt übersetzt Gott allmächtig. Das war zu viel. Das durfte nicht sein in den Augen eines rechten Israeliten, der im Halten des Gesetzes untadelig war. Da ist ja auch von Steinchen die Rede im Gesetz. Die anderen Pharisäer, die waren anscheinend nicht so rein im Sinne des Gesetzes wie unser Paulus. Unser Saulus von Tarsus. Denn Jesus sagt ihnen in Matthäus 23, 27, dass sie wären wie getünchte Gräber und Heuchler und ihr kennt weder die Schriften noch Gott. Der Saulus, der war also bereits dort angelangt, wo die anderen erst noch hin mussten. Er befolgte das Gesetz wirklich von Herzen. Er war also nicht nur einfach so untadelig und ein Eiferer des Gesetzes. Und darin erkenne ich, warum Gott kein Gericht über Saulus kommen ließ. Wie zum Beispiel über diesen Herodes. Der hatte ja auch so viel Morde auf dem Kerbholz und hatte die kleinen Kinder im Alter bis zu 2 Jahren umbringen lassen. Und hier sehe ich die Schrift aus der Offenbarung 12 erfüllt, wo es heißt, und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Das ist eindeutig Israel. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, dass er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und dieses Kind der Frau, das ist Jesus. Und da lesen wir in Matthäus Kapitel 2, Vers 17, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, in Jeremia 31, 15, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Nein, Saulus wurde von Jesus, während er nach dem Gesetz untadelig auf dem Weg nach Damaskus unterwegs war, um von dort aus dieser Sekte noch einige gefangen zu nehmen und töten zu lassen in Jerusalem, auf Spur gebracht. Und so steht es in Apostelgeschichte 9, 3 bis 6. Als er aber auf dem Wege war und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, und die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er aber sprach: Herr, wer bist du? Und der Herr sprach zu ihm: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und jetzt muss man sich mal richtig vorstellen, mal richtig so in den Paulus seine Lage versetzen. Überleg mal. Nach dem Gesetz untadelig. Du glaubst, du folgst Gott, so wie du es verstanden hast, von ganzem Herzen. Und dann offenbart sich dir Jesus und du erkennst auf einmal, dass Jesus wirklich Gott ist. Er ist wirklich dieser Messias, auf den die Israeliten gewartet hatten. Paulus hatte ja den ganzen Hintergrund der Schriften. Dem gingen doch hier Lichter auf ohne Ende. Der rote Faden zieht sich durch die ganzen 5 Bücher Mose und auch durch die Psalmen. Und die hatte ja Paulus damals schon. Jesus konnte sich dem Paulus nur offenbaren, weil der wirklich lauter war in seiner Gesinnung. Und wo lesen wir in der Schrift von einer solchen Offenbarung einem Menschen gegenüber, von Gott aus jetzt, ja, der unrein ist? Also Gott offenbart sich doch keinem unreinen Menschen. Sowas habe ich noch nicht gelesen. Den Unbeugsamen, den offenbart sich Gott als in seiner Macht. Und die 3 Tage im Dunkeln, da hatte unser Paulus viel zu beten. Denn die Spur von Jesus, die zieht sich durch die ganzen Schriften, wie schon gesagt, wenn sie auch nur die Tora, also die 5 Bücher und die Psalmen hatten. Und Paulus passierte hier direkt, was wir in Johannes 14, 21 lesen. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und guck mal an. Das ist der Beweis, dass unser Paulus, der ein Mörder war, tatsächlich Gott geliebt hat. Und so konnte Jesus sich ihm offenbaren. Der erlebte quasi seine Wiedergeburt ohne Bekehrung. Der war doch bekehrt. Der wusste nur noch nicht, dass Jesus Gott ist. Jesus offenbarte sich dem Paulus. Und das zeigt mir eindeutig, dass Paulus das Herz am rechten Fleck hatte. Er war, wenn wir so wollen, der war eigentlich bekehrt. Nur, dass er eben nicht wusste, dass Jesus Gott ist. Von dem Wort her gesehen, werde mich ihm offenbaren, erlebte Paulus hier seine Wiedergeburt. Das hätte nicht sein können, wenn der Paulus nicht rein im Sinne des Gesetzes gewesen wäre. Denn das Gesetz hatte schon Gültigkeit. Also wer noch nicht zu Jesus, wer sich noch nicht zu Jesus bekehrt hat, der ist das Gesetz zu tun schuldig, auch wenn man dadurch kein ewiges Leben bekommt. Aber so ist das. Gott handelt immer vollkommen. Jesus offenbarte sich Paulus mit seinem Licht und mit seiner Stimme. Er muss ihn aber auch richtig gesehen haben, unser Paulus, denn das hat er ja später mal in den Schriften gesagt. Zuletzt wurde er auch von mir als von einer unzeitigen Geburt gesehen. Und dass das möglich ist, also dass man Jesus sehen kann, das sehen wir ja aus der Geschichte mit dem Stephanus. Der wurde ja gesteinigt und sah den Himmel offen und Jesus zur Rechten Gottes im Himmel stehen. Außerdem sahen ihn auch nochmal 500 Brüder auf einmal. So gibt es also überhaupt keinen Grund, warum das heute nicht mehr sein sollte, denn das war ja eindeutig nach Jesu Auferstehung. Nein, dies war eine echte Offenbarung von Jesus selbst in seiner lichten Herrlichkeit und der Beweis, dass Paulus wirklich von Herzen Gott liebte. Jesus will sich ja dem offenbaren, der ihn liebt. Und hier sieht man auch die Demut und die Einsicht von dem Paulus. Er fragt, wer bist du, Herr? Und die Antwort reicht ihm völlig aus, da kommt keine Widerrede. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Kein Wort des Widerspruchs oder der Rechtfertigung, dass er ja richtig unterwegs sei. Herr, ich jage diesen Christen nach, die sagen, ein Mensch sei Gott. Nichts dergleichen. Keine Spur von Stolz oder Rechtfertigung für sein Handeln. Und so kann Jesus ihm gleich den ersten Auftrag geben. Sein Herz ist völlig frei für dieses Wort Gottes. Geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Als Paulus aufstand, da konnte er von dem hellen Licht geblendet nichts mehr sehen. Aber hören wir hier ein Klagen? Oh, ich bin blind, wo sind die Briefe? Das Ding ist gestorben. Man führte ihn des Weges. Paulus ging nach Damaskus und hielt sich im Hause von Judas auf. Das muss ein Jünger gewesen sein, der dort wohnte. Und als er da betete, hatte er auch schon ein Gesicht. Und daran erkenne ich, dass der Paulus schon etwas vom Heiligen Geist vernommen haben musste. Weil wie sollte der sonst ein Gesicht haben? Wie selbstverständlich ein Gesicht sieht er da beim Beten? Der Heilige Geist, der hält sich doch niemals in einem sündenverseuchten Menschen auf. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er muss also seine Wiedergeburt bereits erlebt haben und dabei geschieht ja die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Gott macht doch keine halben Sachen. Er sagt, wir werden kommen, also der Vater und der Sohn werden Wohnung nehmen. Der Heilige Geist ist mit Sicherheit auch dabei, weil Gott sich ja nicht spalten kann. Wir können also davon ausgehen, dass bei diesem Wohnung nehmen die Versiegelung geschieht. Jesus erschien aber auch einem Bruder namens Hananias. Und an der Reaktion von diesem Hananias, da können wir sehr schön sehen, dass er Jesus schon kennen musste. Denn er sagt, als Jesus ihn ansprach, praktisch eigentlich gar nicht überrascht, hier bin ich, Herr. Und Jesus konnte zu diesem Hananias ganz normal sprechen und spricht zu ihm, dass Paulus am Beten ist und ein Gesicht gesehen hat, dass Hananias ihm die Hände auflegt und er wieder sehen wird. Apostelgeschichte 9,17. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Ich glaube, dass Hananias wusste, dass der Paulus schon was vom Heiligen Geist haben musste, denn das hatte ihm ja Jesus gesagt, dass er ein Gesicht gehabt hätte. Und doch spricht er hier zu Paulus, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Das bedeutet also, dass dieses zum Glauben kommen noch nicht heißt, dass ein Mensch schon die Erfüllung im Heiligen Geist dadurch hat. Das können wir auch sehen, als Samaria zum Glauben kam und die Apostel das in Jerusalem hörten, da ist Petrus hingegangen und hat ihnen die Hände aufgelegt, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Und so muss das hier auch gewesen sein. Ja? Der Hananias geht hin, legt ihm die Hände auf und sagt, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt würdest. Und danach sehen wir auch gleich die Auswirkungen. Paulus hatte ja die 3 Tage gefastet. Er aß und trank nichts, lesen wir. Und jetzt, bevor er etwas isst, lässt er sich noch gleich im Wasser taufen. Und dann erst isst er. Und da steht in Vers 19 bis 20, dass er zwar noch einige Tage bei den Jüngern blieb, dann aber in den Synagogen von Jesus predigt. Der hatte ja jetzt noch kein Evangelium, das empfing er ja später. Der muss also sofort verstanden haben, was es geht. Und ich teile nicht diese Auffassung, dass er unbeholfen gewesen wäre und die Jünger ihn deshalb hätten fortschicken müssen. Also der war ganz klar gelehrt von Gamaliel, der kannte sich in den Schriften.